Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 23. März, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus und ihr seid auch mit dabei. Schönen guten Tag.
Denn jetzt gibt's wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ringer-Sportdirektor Yannis Samandouridis, der spricht mit uns über das erfolgreiche Olympia-Quali-Turnier seiner Mannschaft.
Ach, wäre das schön, wenn er kommt. Das würde Gladbach unter Trainer Xavi Alonso erwarten. Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, mit den sportlichen Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages eines 23. März.
Und wir haben natürlich auch heute eine Frage des Tages, bei der geht's um die Tennis-Weltrangliste in Corona-Zeiten. Die wird ja schon länger heftig kritisiert, beziehungsweise ihre Berechnung und als ungerecht bezeichnet. Alexander Zverev, der hatte sich ja erst kürzlich wieder beschwert, dass er zwar ein Grand-Slam-Finale erreicht habe und regelmäßig auch Turniere gewinne, jetzt ja auch erst in Acapulco, aber in dem Ranking trotzdem hinter Roger Federer platziert liegt, der ja immerhin über ein Jahr pausiert hat, gar nicht gespielt hat.
Ja klar, und da kriegt er natürlich auch den Rücken gestärkt vom Deutschen Tennisbund, dem Vizepräsidenten Dirk Kordoff. Der hat eben auch bei Facebook das System ebenfalls heftig kritisiert. Hintergrund des Ärgers, wegen der Corona-Krise wurde die Weltrangliste eingefroren. Kein Spieler sollte Punkte verlieren, falls er durch Corona-Beschränkungen seinen Beruf nicht richtig ausüben könnte.
Ja, und mittlerweile wurden die Regeln wegen vieler ausfallender Turniere auch noch ein bisschen angepasst und letztlich auch ausgeweitet, sodass jetzt teilweise auch noch Turniere aus dem Jahr 2019 mit in die Wertung kommen können.
Ja, und vor diesem Hintergrund bezeichnete Alexander Zverev die Weltrangliste als beschissenes System. Und viele Kritiker schließen sich diesen Worten an. Neben Hordorf auch Martina Navratilova, denn bei den Damen ist die Kritik ganz ähnlich. Wir fragen jetzt mal, ist das zu Recht so? Also wird diese Kritik zu Recht kundgetan? Zwei Meinungen in je 40 Sekunden, Malte.
Also ich kann den Ärger schon verstehen. Der Fehler liegt da wirklich irgendwo im System, das theoretisch eigentlich gut gemeint war. Denn es soll ja theoretisch niemand für die Auswirkungen der Corona-Krise bestraft werden. Spielerinnen aus Angst vor dem Virus auch mal pausieren können. Für eine Übergangsphase war das ganz gut und richtig. Doch je länger jetzt diese Pandemie-Regelungen gelten, desto ungerechter wird es irgendwo. Desto mehr geht das nämlich zulasten derer, die aktuell einfach gute Leistungen bringen. Newcomer oder eben aktuell formstarke Spieler werden, obwohl sie spielen, zu wenig belohnen, können sich nicht in den Weltranglisten und in den Setzlisten verbessern, weil systembedingt etablierte Spieler sich auf alten Lorbeeren ausruhen können, ihre Weltranglistenpunkte behalten, obwohl sie schwächer spielen oder gar nicht mehr spielen. Federer ist Sechster bei den Herren, trotz ewiger Pause. Ashley Barty ist immer noch Nummer 1 bei den Damen, obwohl Naomi Osaka die letzten beiden Grand Slams gewonnen hat. Also da müssen sich ATP und WTA dringend was einfallen lassen.
Also der Meinung bin ich grundsätzlich auch. Die Spielerinnen und Spieler tragen aber auch teilweise dazu bei, das Instrument Weltrangliste und die Wertungen der Turniere extrem auszunutzen. Jetzt in der Corona-Zeit ist das alles ein anderer Schnack, muss man sagen. Aber es ist ja längst auch Sitte, dass man taktische Turniere bestreitet. Da hat man schon lange der Weltrangliste einen Bärendienst erwiesen, muss ich sagen. Aber die konkrete Fragestellung hier ist, das System ist so aktuell nicht gerecht. Ja. Die Weltverbände sind da einfach unbeweglich, unflexibel, kennen wir schon von anderen Verbänden. Das ist wohl eine Verbandskrankheit. Die Aktiven haben eigentlich auch Interessensvertreter, die sich da kümmern müssten. Offenbar kommen die aber nicht richtig durch. Wenn man nicht spielen kann, ist es auch ein bisschen persönliches Pech, wenn man eben dann keine Punkte einfährt. Ich verstehe den Ärger und die Proteste in diesem Sinne voll und ganz.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne WhatsApp, Sprachnachricht mit eurer Meinung zu diesem Thema an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachricht dann auch zuordnen können.
Stand jetzt aktuell.
Der Ausflug der deutschen Ringer nach Budapest zur Olympia-Qualifikation hat sich wirklich gelohnt. Kein Wunder, dass DRB-Sportdirektor Yannis Zamandouridis so euphorisch klingt.
Am Ende 2 zusätzliche Qualifizierte. Wir sind also überglücklich.
Das hat er uns im Exklusivinterview verraten. Der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler, der Olympiadritte Dennis Kuttler, Eduard Popp, Ex-Weltmeisterin Aline Wrochter-Focken und Anna Schell sind ja schon seit der WM 2019 fest für Tokio qualifiziert. Und jetzt kommen noch Etienne Kinsinger und Gennadi Kudinovic dazu.
Eine natürlich fantastische Situation für den Deutschen Ringerbund. Wir sind ja doch sicher sehr ambitioniert hergefahren, wohl wissend aber, wie schwer es hier sein wird, doch hier die Qualifikation einzuholen mit jeweils einer Finalleistung, die also notwendig dafür ist, um sich zu qualifizieren bei diesem Turnier. Und die Vorbereitung, die war ja dann doch nicht ganz so optimal, Corona-bedingt. Insofern hat man also verschiedene Problemstellungen. Wenn ich da jetzt an die internationale Konkurrenz denke, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann doch andere Rahmenbedingungen hatten, um sich hier vorzubereiten. Und man hat eben hier auch ganz deutlich gesehen, wer hier nicht auf den Punkt fit ist, hat also gegen die internationale Spitzenkonkurrenz kaum eine Chance, hier zu bestehen. Und so ist es dann am Ende eben auch so, dass wir doch auch unsere von der Einschätzung her mit leistungsstärksten Athleten ja doch mit verschiedenen Fragestellungen zu tun hatten, sei es krankheitsbedingt, verletzungsbedingt oder eben auch eine sehr, sehr schwere Auslosung. Gegen einen Weltmeister kann man eben auch immer mal verlieren. Da denke ich jetzt zum Beispiel an den Pascal Eisele. So dass es dann eben am Ende in diesen Gewichtsklassen nicht gereicht hat. Umso schöner ist es dann natürlich, wenn andere dafür in die Bresche springen und über sich hinauswachsen und mit einer gigantischen Turnierleistung hier die Qualifikation einfahren.
Und diese beiden habe ich schon genannt, aber sie haben sich natürlich verdient, vom DRB-Sportdirektor von Yannis Zamandouridis noch einmal explizit gelobt zu werden.
Da ist natürlich als erster zu benennen der Gennadi Kudinovic, der hier in 125 Kilo aufgerückt ist im letzten Jahr und dort wirklich auch über sich hinausgewachsen ist, auch die Gunst der Stunde genutzt hat und eben hier die lang ersehnte Freistil-Qualifikation eingefahren hat. Das freut mich natürlich besonders auch für den Bundestrainer im Freistil, der also in der Richtung sehr, sehr engagiert ist und einen sehr, sehr guten Job macht. Umso schöner ist natürlich dann, dass wir hier jetzt endlich auch im Freistil unsere lang ersehnte Qualifikation einfahren konnten. Und ansonsten eben auch im Griechisch-Römisch mit Etienne Kinsinger in 60 Kilo, der also hier ein gigantisches Turnier gerungen hat, sich von Kampf zu Kampf auch gesteigert hatte, in einer sehr, sehr schweren Gewichtsklasse auch, die also wirklich leistungsstark sehr durchsetzt ist. Und dort hier auch im Finale, übrigens auch gegen einen Aserbaidschaner, einen irre Kampf abgeliefert hat mit dieser wirklich spektakulären Aktion, fast schon mit dem Schlussgong und dort den Kampf nochmal gedreht hat. Diese Aktion, das sind so Bilder, die sich dann wirklich im Gedächtnis einbrennen. Die sind so prägend. Das hat schon fast den Charakter von einem Weltmeisterschaftsfinale gehabt. So bleiben diese Bilder dann doch im Gedächtnis auch hängen. Also eine irre Situation. Und ich denke, jeder, der es gesehen hat, kann jetzt auch meine Emotionen dort ein Stück weit nachvollziehen.
Das können wir auf jeden Fall. 7 Olympiatickets sind damit Stand jetzt ausgestellt und es können ja noch welche dazukommen. Denn, so sagt Yannis Zamandouridis,
wir haben ja noch ein zweites Qualifikationsturnier dann in Bulgarien, in Sofia. Und ich hoffe, dass wir dann auch das eine oder andere Wehwehchen so weit auskurieren konnten und die Vorbereitung so planmäßig läuft, dass wir dort auch um die eine oder andere Olympia-Qualifikation in allen drei Stilarten noch kämpfen können.
Und da drücken wir natürlich die Daumen, dass der Deutsche Ringerbund dann zum Beispiel auch weniger Lospech haben wird als jetzt in Budapest, zum Beispiel bei Pascal Eisele. Vielen Dank an den DRB-Sportdirektor Yannis Zamandouridis.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir haben es für euch. Hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Frauenpower im Motorsport. Sophia Flörsch wird nämlich ab der neuen DTM-Saison für Audi an den Start gehen, als Teamkollegin von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde. Flörsch, die steigt aus der Formel 3 auf und wird sicherlich alles dran setzen, um zu zeigen, dass sie nicht nur die 11. Frau in der DTM-Geschichte sein wird, sondern die erste, die nach Ellen Lohr tatsächlich auch gewinnen wird. Ellen Lohr hat ja einen Sieg eingefahren 1992, da hatte sie ein Rennen im Mercedes damals gewinnen können.
Flop des Tages ist das ungewollt problematische Verhältnis von Erik-Maxim Choupo-Moting mit der modernen Technik, muss man sagen. 2011 verhinderte ein kaputtes Faxgerät seinen Wechsel zum 1. FC Köln. Jetzt verhinderte eine falsche E-Mail-Adresse seine Berufung zu den WM-Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft Kameruns. Sein Verband hatte die Nominierungseinladung tatsächlich an eine falsche Adresse geschickt. Und diesen Fauxpas? Den haben sie erst zu spät bemerkt.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der wirklich böse darüber ist. Also ich würde, glaube ich, in aktuellen Zeiten fast erleichtert sein, dass ich da nichts gekriegt hätte.
Ach, unfassbar. Also das ist keine Frage. Wenn man sieht, auch in der zweiten Liga gibt es durchaus auch Spieler, wohin die jetzt gerade reisen müssen für die Qualifikationsspiele. Das ist unfassbar. Also das kann ich jeden verstehen, der sagt, ouch, jetzt zwickt's in der Wade.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, wir sagen Happy Birthday allen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Selbstverständlich, wir sind ein Sportpodcast. Wir haben ein paar sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Genau, zwei rudernde Zwillinge zum Beispiel, die feiern heute den 70. Also jeder den 70. Zusammen werden sie 140. Bernd und Jörg Landvogt, die beiden wurden zusammen für die DDR zweimal Olympiasieger 1976 und 1980 und viermal Weltmeister im Zweier ohne Steuermann.
53 wird heute die spanische Fußball-Ikone Fernando Hierro, Clublegende bei Real Madrid. Mit denen wurde er fünfmal spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, er gewann dreimal die Champions League und nahm auch mit der Nationalmannschaft an großen Turnieren teil.
Ja, Hierro hatte allerdings das Pech, dass seine Karriere zu den Zeiten der großen spanischen Titelgewinne dann schon zu Ende war. 2018 sprang er dann bei der WM als Nationaltrainer nochmal ein für den kurzfristig entlassenen Julen Lopetegui, schied dann aber mit der Selección im Achtelfinale aus.
35 Jahre alt wird Andrea Dovizioso, der italienische Motorradrennfahrer, der 2004 Weltmeister in der 125-Kubik-Klasse geworden war. Dann hat er jahrelang in der MotoGP mitgewirkt, dort zweimal Vize-Weltmeister geworden. Der wollte eigentlich ein Sabbatjahr einlegen, aber dann im April doch eine Aprilia-Test. Jetzt verletzte er sich aber am Wochenende beim Motocross-Fahren. Das ist kein schöner Geburtstag für ihn heute.
Und natürlich nochmal alles Gute an ihn. Gute Besserung auf jeden Fall und alles Liebe und Gute allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch den Nicht-Sportlichen. Feiert schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 23. März? Das erzählen wir euch jetzt.
Vor 41 Jahren, da feierte die 18-jährige Tracy Austin ihren einzigen Sieg bei einem WTA-Tour-Championship. Austin galt damals ja als kommender Superstar und schlug in diesem Finale Martina Navratilova. Allerdings war Austins Karriere dann nur 3 Jahre später schon wieder beendet. Gesundheitliche Probleme, die immer wieder auftraten, zwangen sie dann 83 zum Rücktritt.
Vor 40 Jahren kam es zu einem dramatischen Finish beim Players Championship der Golfer in Sawgrass im Country Club. Da gab es ein wetterbedingtes Monday Finish, so wie das heißt, mit einem Playoff. Und da setzte sich Raymond Floyd gegen Barry Jeckel und Curtis Strange durch.
Und vor 30 Jahren, da stellte Sergej Bubka im Stabhochsprung einen neuen Hallenweltrekord auf. Er schraubte damals die Bestmarke auf 6,12 Meter.
Und vor 27 Jahren war es wieder einmal ein, na, kann man schon so sagen, ne, Stammgast in dieser Rubrik hier bei Stand Jetzt, der einen neuen Rekord aufstellte. Wayne Gretzky erzielte im Spiel der Los Angeles Kings gegen die Vancouver Canucks sein 802. Tor in der NHL. Damit überholte er Gordie Howe als Rekordtorjäger in der NHL.
Müssen wir irgendwann mal durchzählen, wer öfter bei uns in der Rubrik war, Wayne Gretzky oder Will Chamberlain.
Aber vor allem, ich meine, jetzt aber bei den Los Angeles Kings. Ja, ich meine, es ist eine Edmonton Oilers Legende, aber hier Los Angeles Kings, da durfte er auch nochmal ran.
Die gute Spätphase 99. seiner Karriere, aber ist schon echt krass. Aber zeigt auch, was eigentlich in der NHL alles rekordmäßig erfasst wird, ne?
Ja, allerdings, also da ist, da hatten wir viele, viele Rekorde, also auch wie lange kein Zwei-Zonen-Pass gespielt wurde, etc. Also die da wird alles gezählt. Ja? Da beschäftigen
aber das
sie
hier ist ja wenigstens eine sinnvolle Statistik, eine Torstatistik.
Aber bitte,
da kann man ja was mit anfangen, wenn nicht das, ne?
Also und Wayne Gretzky, der kann auch, der konnte am längsten Pipi einhalten. Es ist mir wurscht. Hauptsache Wayne Gretzky ist mit dabei. Der hat jeden Rekord verdient.
als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt
aktuell.
Das war wohl für ganz Fußball-Deutschland eine überraschende Nachricht, die da gestern aus Mönchengladbach durchgesickert ist, auch wenn sie noch nicht bestätigt ist. Einem Anschein nach aber wird Xabi Alonso ab Sommer neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Marco Rose. Allenthalben wird Max Eberl schon dafür gefeiert, offenbar einen Weltstar verpflichtet zu haben, wobei Xabi das als Trainerstand jetzt ja noch gar nicht ist. Aktuell trainiert er ja noch in der Segunda B in Spanien bei Real Sociedad. Auf höchstem Profilevel hat er noch nicht trainiert. Als Fußballer kennen wir ihn, aber wie ist denn der als Trainer überhaupt und was für einen Fußball lässt er spielen? Wofür steht er da? Das lassen wir uns von Florian Zinger erklären. Der schreibt für Clubfans United und die Nürnberger Zeitung und hat sich mit dem Fußball, den Alonso in Spanien spielen lässt, mal auseinandergesetzt und die Daten von Real Sociedad mal statistisch ausgewertet. Florian, basierend auf den von dir ausgewerteten Statistiken, für welche Art von Fußball steht Real Sociedad unter Xabi Alonso? Denn wie würdest du den beschreiben?
Ich schicke mal vorweg, dass das Ganze natürlich jetzt wirklich rein auf den Daten basiert. Ich hab mir dazu noch ein paar Ausschnitte aus den Spielen angeguckt. Daher, das sind alles Aussagen, die aufgrund auch der Ligentiefe nur eine gewisse Aussagefähigkeit haben. Die spanische Segunda B hat insgesamt 112 Teams und die Datenerfassung ist da nicht immer perfekt. Das heißt, da wird es Lücken geben. Das wird alles nicht 100% auf dem Level sein, wie es man es jetzt in der ersten spanischen Liga hätte oder auch in der ersten deutschen oder in der zweiten deutschen. Von daher also nur so ein Ansatz. Aber trotzdem erkennt man aus den Zahlen ja gewisse Dinge über den Spielstil von Real Sociedad B. Das erste ist, die Mannschaft hat 61% Ballbesitz ungefähr. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahlen, sehr, sehr hoher Wert. Man kann auch, wenn man so die durchschnittliche Zeit anguckt, wie so eine Ballbesitzphase ist, also die sind auch mit Abstand diejenigen, die am häufigsten lange Ballbesitzphasen von mehr als 45 Sekunden haben. Man kann zumindest festlegen, dass er keiner derjenigen ist, der jetzt auf ein Spiel auslegt, drauf den Ball möglichst früh zu erobern und möglichst dann sofort abzuschließen und sonst ein bisschen abwartend zu spielen, sondern er möchte, dass man dominant agiert, dass man den Ball selber hat. Das Ganze passiert in der Regel in der Grundordnung so aus auf einem 4-2-3-1. Er variiert aber durchaus situativ. Es gibt manchmal ein 4-4-2, ein 4-1-4-1, ein 3-5-2. Das heißt, von der Grundordnung ist man flexibel, fällt aber dann in den entscheidenden Momenten oder in den Ausgangsmomenten ganz oft in so ein 4-2-3-1 zurück. Das Ganze führt dazu, dass das Zentrum relativ dicht ist. Man lässt verhältnismäßig wenige Torchancen des Gegners zu. Auf der anderen Seite des Balles ist es so, dass Real Sociedad B zu sehr vielen Abschlüssen selbst kommt. Das sind knapp 12. Das ist jetzt noch nicht auf dem Level, wie man in der Bundesliga wäre, aber das ist mehr als die Konkurrenten in dieser kleinen Gruppe, da wo man den Datenüberblick dann hat. Die schießen noch relativ oft aus der Ferne. Da waren ein paar Bälle drin. Das heißt, momentan überperformt man deshalb auch die Expected Goals ein bisschen. Also trotzdem kommt ganz viel Dominanz raus. Da kann man dann auch weiter gucken. Man kann schauen in den offensiven Aufbau. Da gibt es Kategorien wie Pässe, die in Tornähe ankommen. Da gibt es Steckpässe. Und all da ist man innerhalb dieser kleinen Gruppe die beste Mannschaft. Wie gesagt, das liegt so ein bisschen an der Ligenstruktur. Die dritte spanische Liga hat, ich glaube, 112 Mannschaften. Das ist sehr, sehr viel. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen einschränkend arbeiten. Innerhalb dieser 12er-Gruppe oder 11er-Gruppe, die es ist, sind sie die Besten. Da sind die Werte, die sie haben bei diesen kreativen Kategorien, allerdings jetzt nicht auf einem wahnsinnig hohen Niveau, das liegt aber halt auch am Level des Gegners. Was aber auffällt, dass die Spieler sehr oft ins Dribbling gehen. Also die sind bei knapp 40 Dribblings pro Spiel, das wäre selbst in der Bundesliga ein riesenhoher Wert. Das heißt, die Spieler laufen oft mit dem Ball und versuchen es nicht nur, sondern sind auch erfolgreich. Und wenn man das jetzt alles kombiniert, dann kommt man auf einen Trainer, der einerseits eben Dominanz will, der auch so ein bisschen den Gegner weghält vom Tor durch Dominanz. Also man versucht dann aktiv zu verteidigen und in Kombination Ballbesitz, aktives Verteidigen plus Dribbling kommt man eben dann an den Punkt, dass dann Trainer ist, der trotzdem auch den individuellen Fähigkeiten vertraut und aber dominant spielen will und defensiv absichert durch Intensität, wenn mal ein Ball nicht in den eigenen Reihen ist.
Inwieweit sind diese Daten aus der Segunda B und damit auch Alonsos daraus abgeleiteter Stil aus deiner Sicht jetzt auf die Bundesliga übertragbar? Wird er das da auch so machen können, seine Mannschaft so spielen lassen?
Die Vergleichbarkeit ist eine ganz schwierige Frage. Das ist, glaube ich, beim Datenscouting momentan auch so das, wo man sagt, da liegt so ein bisschen der heilige Gral, nämlich indem man irgendwie so eine Exchange Rate schafft, indem man sagt, wie kann man denn eigentlich vergleichen, was jemand wo leistet. Und das ist die Segunda B nochmal ein Stückchen schwieriger, weil wir da an einem Punkt sind, wo wir eben diese große regionale Ausdifferenzierung haben. Jetzt kann man zumindest, wenn man es so aufstellt und sagt, wir hauen einfach alle, ich glaube 112 Teams in ein Ranking, dann landet Sociedad B auch unter diesen allen Drittligisten sehr weit oben. Also bei den Dribblings auf 1, bei den Läufen, die Raumgewinn schaffen, auf 2 hinter der zweiten Mannschaft von Barca, bei Ballbesitz auch auf 2 hinter der zweiten Mannschaft von Barca. Also das ist dann, da schafft man dann zumindest so ein bisschen eine Vergleichbarkeit. Inwiefern man das dann wiederum aber umrechnen kann in die Bundesliga, ist ganz, ganz schwierig. Also da gibt es dann eben auch so Werte, wo ich sage, kann man da wirklich sagen, jemand, der in der dritten spanischen Liga so spielen lässt, der lässt dann automatisch auch in der Bundesliga so spielen. Das ist schwierig. Man kann den Stil trotzdem ablesen aus den Daten. Ich denke, das kann man, wenn man sich mit Daten auseinandersetzt, ab einem gewissen Punkt ziemlich gut, weil man dann sagen kann, ich weiß ungefähr, was diese Daten bedeuten. Ich weiß, ob das ein guter oder ein schlechter Wert ist oder ein hoher und kann das auch immer in dem Vergleich zum Liga-Durchschnitt setzen. Das kann man dann vergleichen und kann man in ein Verhältnis setzen und sagen, ja, in der Bundesliga ist der Wert auch fast identisch, aber manches ist eben dann auch ligencharakteristisch. Die muss man dann mit einbeziehen, wenn man sich solche Daten anschaut. Ansonsten ist es eben so, Übersetzbarkeit ist immer eine Frage. Man kann das innerhalb dessen sehen und natürlich ist es auch so, ein guter Trainer setzt natürlich auch immer drauf, wie sehr passen denn meine Spieler zu dem, was ich spielen will. Also diese Dribbling-Intensität liegt jetzt eben zum Beispiel an gewissen Spielern, die in der Mannschaft haben. Also ich muss jetzt da zum Beispiel eben auf Navarro verweisen oder auf Sheber Alcaín, die beide ziemlich hohe Werte haben, was das angeht, auch wieder auf die Gesamtheit aller spanischen Drittligisten bezogen. Das kommt dann eben noch dazu, von daher ist so eine Einordnung immer ein bisschen schwierig, aber man kann es zumindest probieren und es ist natürlich nichts, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie allgemeingültig oder sonst irgendwas, aber man kann sich zumindest dessen annähern und das, was ich jetzt beschrieben habe vorhin und jetzt auch hier, das passt schon auch zu den Eindrücken, die ich jetzt aus diesen Video-Ausschnitten, die ich mir angeguckt habe, gewonnen habe.
Und zum Abschluss noch eine persönliche Einschätzung von dir. Passt denn dieser Stil von Xabi Alonso überhaupt zu Borussia Mönchengladbach?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich die spannendste Frage überhaupt, weil man da natürlich in gewisser Weise nur spekulieren kann. Jetzt rein datenbasiert, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass da viel funktionieren kann, weil man gewisse Ähnlichkeiten sieht und aber durchaus auch noch so ein bisschen Weiterentwicklung, also gerade was so die Idee angeht, dass man vielleicht ein bisschen mehr noch auf Ballbesitz setzen will. Wenn man sich das anguckt, da ist Gladbach ja schon gut dabei, aber halt bei 53% und Real Sociedad ist bei 60%. Das sind ja dann doch nochmal ein bisschen andere Werte. Ich denke aber, da muss man dann tatsächlich auch auf eine Ebene gehen, die nicht unbedingt nur datenbasiert ist, weil da eben dann das Zwischenmenschliche auch eine Rolle spielt oder auch die Idee, wie fußballintelligent ein Trainer ist. Und da ist es ja so, wenn man sich mit Menschen unterhält, die ihn kennen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dann hört man das ja ganz oft, dass da jemand ist, der sehr, sehr intelligent ist. Das heißt, der einfach weiß, wie man Fußball spielen lassen will und der auch, wenn man sich das überlegt, der durchaus auch Fußballverständnis hat und auch anpassungsfähig ist und eben nicht immer nur seinen Stiefel durchspielt. Das ist auch so was man immer mal wieder auch hört, dass er zwar so Guardiola-Ansätze hat, gerade so in der Dominanz und im Ballbesitz, aber deutlich pragmatischer und weniger dogmatisch ist. Und das ist ja dann wiederum sowas, wo ich sage, das spricht ja dann auch wieder für ihn. Zum anderen gilt er, und das finde ich auch ganz spannend, als relativ bodenständig. Und wenn man sich dann mal mit der Akademie von Real Sociedad beschäftigt, aus der er ja erstmal kommt und in die er jetzt wieder zurückgegangen ist, die ist sehr bodenständig und das merkt man dann auch an vielen Stellen, wenn man sich mit ihm unterhält, sagen die Leute, die ihn kennen, die eben auch sagen, da ist noch ein Aspekt mehr drin. Die schauen zum Beispiel sehr stark auf die schulische Bildung und die müssen auch einen gewissen Notendurchschnitt halten, damit sie spielen dürfen in den Jugendmannschaften von Real Sociedad. Und sowas bringt der halt auch noch mit, also so eine gesellschaftliche oder eine Verantwortungskomponente. Und all das führt dann meiner Meinung nach schon dazu, dass man sagen kann, das kann zumindest funktionieren. Ob es dann tatsächlich funktioniert, das sind immer noch ganz andere Ebenen. Das ist ja völlig klar. Das weiß man vorher sowieso nie.
Florian Zenger mit einer datenbasierten Analyse der Spielweise von Xabi Alonso bei Real Sociedad. Wie sich das dann auf die Bundesliga und Gladbach übertragen ließe, das müssen wir dann mal schauen. Aber eine spannende Verpflichtung, wenn es denn dazu käme, wäre das auf jeden Fall Alonso zu Gladbach.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder ein paar Tipps für euch.
DL, 30. Spieltag mit Augsburg gegen Krefeld, Schwenningen gegen Wolfsburg und Iserlohn gegen München.
In der Basketball-Bundesliga der BBL, der 8. Spieltag. Die Hamburg Towers, erstaunlich gut in dieser Saison, empfangen Alba Berlin. Und der 31. Spieltag, denn durch Corona bedingt und viele Ausfälle ist das ja, das wisst ihr mittlerweile, sind die Spieltage ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also der 31. Spieltag, die Bayern spielen gegen den mitteldeutschen BC. Und am 19. Spieltag, der aber auch an diesem Tag ausgetragen wird, sind die Würzburger am Start, die empfangen die Riesen aus Ludwigsburg.
Und Handball wird auch gespielt in der European League Achtelfinale. Nicht dritte Runde, siebte Runde, nein, alle spielen Achtelfinale. Rabotnik gegen Magdeburg, die Fivers Margareten gegen die Füchse Berlin und Nexe gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, und das gucken wir uns alles an, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ist schon unfassbar, ne? Wenn du das jetzt beim Basketball, 8. Spieltag, 31. Spieltag, 19. Spieltag, meine Herren, dass die selbst nicht durcheinander kommen. Ja. Und das soll eine aussagekräftige Tabelle sein. Eieieiei.
Aber jetzt weißt du endlich mal, was ein Teammanager alles so machen muss. Der muss die Spieltage im Auge behalten.
Allerdings, ja, Mensch. Aber gut, wir haben einen Blick für euch auf all diese Geschehnisse. Und ja, ich denke, morgen früh könnt's vielleicht das ein oder andere Thema auch nochmal reinschaffen.
Ja, um 7.07 Uhr, ne? Da wissen wir dann mehr, was es reinschafft und ihr wisst dann auch, was wir reingeschafft haben und dann hört ihr hoffentlich rein und abonniert ansonsten natürlich, wenn ihr es nicht schon getan habt, Stand jetzt oder ihr sagt es einfach euren Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer oder auch fremden Menschen auf der Straße, einfach mal sagen, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl und dann rezensiert und besternt das Ding bei iTunes. Und hört sowieso generell fleißig meinen Sportpodcast.de. Nur so kriegen wir die Reichweite, die unsere Sendung hoffentlich verdient.
Ich stelle mir gerade vor, wie dir jemand auf der Straße begegnet und einfach mal so sagt, hey, hör mal meinen Sportpodcast.de. Hey, hast schon Stand jetzt gehört? Herrlich. Das Bild alleine fände ich gut. Ja. Wenn ihr da irgendetwas so etwas in der Richtung erlebt, bitte sagt uns Bescheid. Ach, es wäre ein Fest, oder? Also herrlich.
Aber wenn ihr es macht, 1,50 Meter Abstand halten und natürlich Maske tragen.
Ja, ist richtig. Richtig. Ja? Also, und nicht nur über Mund. Nein. Habt ihr gar nicht nötig.
Und weil ihr so lieb seid und zuhört und weil ihr natürlich auch unsere Sendung weiter verteilt bzw. weiter Werbung macht, dafür gibt es jetzt noch einen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich weiß, warum du so gelacht hast. Du dachtest, dass die Maske komplett über dem Gesicht.
Ja, was dachtest du?
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, ich merke schon, wir verstehen uns.
Ja, selbstverständlich. Sonst würden wir das hier nicht schon seit 240 Milliarden Mal Folgen machen, ne?
Allerdings. Ach, weißt du was? Habt einen schönen Tag und wir hören uns morgen früh wieder.
Ebenso.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.